So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ach, es ist heute ein wunderschöner Tag. Wir sitzen am Oliverplatz in einem, ja, doch sehr guten Café, gucken raus in die Ferne. Hier war ja mal früher ein Parkplatz. Jetzt ist hier eine wunderschöne Parkanlage entstanden, mitten in Charlottenburg. Also es ist wirklich wunderschön und man hört es schon, hinter und vor uns und neben uns sind ganz viele Gäste. Es ist ein sommerlicher Tag mit heißen Temperaturen, blauer Himmel und Sonnenschein. Und mir gegenüber sitzt eine Dame. Ja, das ist ganz spannend. Sie hat mich angeschrieben. Ich kannte sie tatsächlich vorher nicht, habe dann ein wenig recherchiert und war völlig begeistert, was diese Frau alles so schon in ihrem Leben gemacht hat. Unter anderem ist mir aber aufgefallen, dass sie Autorin ist von wirklich tollen Büchern, von Romanen. Und ja, jetzt rede ich schon wieder so viel. Ich sage einfach mal hallo, willkommen, Marie Sand.
Ja, vielen Dank, Nikolai. ich war tatsächlich auch mal hier, als das noch ein Parkplatz war.
Ja.
Ich bin damals vor jetzt 24 Jahren mit dem Regierungsumzug nach Berlin gekommen.
Ach, aus Bonn.
Aus Bonn, genau. Und habe dann hier geparkt und als ich wiederkam, war mein Blinker eingeschlagen am Auto. Es war wirklich so. Die hatten dann nachher gedacht, mögen uns die Berliner nicht. Das war so am zweiten, dritten Tag hier. Und ich erinnere mich, es war kalt. Es war Silvester 2000, als wir mit einem Schwung hingekommen sind.
Ja.
Haben im Café 1 am Schiffbauer Damm Silvester gefeiert.
Aha.
Und Silvester fanden wir toll, groß und lustig und bunt. Und danach sind wir alle in so ein Loch gefallen.
Ja.
Berlin war kalt, es waren viele Baustellen. Wir waren dann in Mitte in so einem Pendler-Apartment. Ja, und es zog um die Ecke, dieser eisige Wind. Und die Berliner sind komplett anders als die Rheinländer.
Wobei man sagt doch, es gibt doch so eine Verbindung zwischen Köln und Berlin, sozusagen das rheinische Gemüt, was hier oftmals dann auch, irgendwie gibt es eine Verbindung,
dachte ich immer. Ja, es gibt eine Verbindung zwischen Köln und Berlin und das ist das Nachtleben, das sind die Clubs und die Bars. Aber von der Mentalität her sind die Berliner anders. Wenn der Rheinländer sagt, ja, ich komme, dann nickt er so ein bisschen, wippt er mit dem Kopf und sagt dann, ja, ich komme, aber meint das nicht so. Das heißt, ich überlege mir das. Und die Berliner, die sind sehr verbindlich.
Ah, ja.
Wenn die zusagen, sagen die zu und dann steht das. Und es ist für den Rheinländer längst nicht. Da sind wir am Anfang angeeckt.
Das ist ja, wir fangen mal von vorne an, weil es ist ja ganz spannend, dass du gleich so einsteigst. Oftmals ist ja bei diesem Podcast geht es ja ganz viel um ganz viele Themen.
Ja.
Obwohl er ja so Tick Berlin heißt, versuche ich dann immer noch ein bisschen was auch Berlin-spezifisches zu erfahren. Und du steigst gleich mit dem eigentlichen Titelthema ein. Dann will ich aber wissen, du bist 2000 nach Berlin gekommen aus Bonn. Warum? Was war denn der Anlass?
Ich war damals in einer politischen Stiftung tätig, war die Medienreferentin von Graf Lambsdorff.
Ach, das ist ja interessant.
Und er engagierte sich sehr für die Exil-Tibeter, den Dalai Lama und für die schlug mein Herz auch.
Ach.
Und wir haben das Parlament der Tibeter in Exil in Dharamsala mit beraten, mit aufgebaut als Stiftung. Und da wollte ich Teil dieser Crew sein.
Ach.
Und habe das einige Jahre gemacht.
Ist ja spannend.
Mhm.
Und das war also auch für dich, bist du in Bonn aufgewachsen?
Ja.
Ist das so deine Heimat?
Ich habe da studiert und ja, genau.
Und dann bist du 2000 rüber. Bonn ist ja doch ein bisschen beschaulicher als Berlin. Wie war denn das? Also kamst hierher, du hattest ja einen Job, das war auch richtig und gut, aber was waren so, also du hast ja schon ein bisschen angedeutet, das war dann noch Silvester, es war kalt, eisig. Wie war denn Berlin damals für dich? Was waren so die ersten Gehversuche hier? Also hast du gleich Anschluss gefunden? Fühltest du dich gleich heimisch?
Nee, erstmal nicht. Es sind auch einige wieder zurückgegangen.
Aha.
So der Bonner an sich hat Sehnsucht nach seinem kleinen Häuschen mit Vorgarten. Und das ist ja hier in Berlin eher nicht so die Lebensweise. Aber dann kam der Sommer und ab da fand ich Berlin wunderbar.
Aha.
Also genau hier, wie wir jetzt in den Park gucken, so ist Berlin auch im Umfeld mit den Seen. Es ist eine grüne Stadt mit vielen Parks. Also Berlin ist meine Heimatstadt geworden.
Toll. Ja. Und dann hast du eine Zeit lang quasi für diese Stiftung gearbeitet.
Ja.
Hattest du damals schon den Hang zum Schreiben? Oder, ja. Also du bist ja Autorin.
Ja.
Entschuldigung, wenn ich jetzt so doof frage, aber ich finde das ja ganz authentisch und echt, weil du hast dich ja sozusagen bei mir vorgestellt, worüber ich mich sehr gefreut habe und ja. hast gesagt, ich würde gerne mal bei dir im Podcast sein. Und dann hast du mir ganz tolle Sachen von dir geschickt. Und kannst du mir kurz sagen, also ich habe ja erstmal die erste Frage und dann die zweite. Wie ging dann dein Weg in Berlin weiter? Also du warst bei Herrn Lambsdorff, hast dort quasi...
Bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, der FDP-nahen Stiftung, ja.
Und hast dafür gearbeitet und hast parallel schon geschrieben oder wie kam das?
Ich habe immer Jahresberichte, Mitarbeiterzeitungen, meine kleine Tochter kam dann zur Welt und dann bin ich halbtags arbeiten gegangen in der Stiftung, habe nebenbei aber immer Fachartikel geschrieben.
Ah.
Und Schreiben ist in mir. Ich kann ohne Schreiben nicht sein.
Ja.
Ich könnte eher ohne Essen sein.
Ach,
ja, ja, es kann kein Tag ohne Schreiben vergehen.
Sehr toll.
Mhm.
Wow.
Ja.
Das heißt, das war auch schon in Bonn so, dass
das
du...
Das war immer schon so, solange ich denken kann.
Hast du, ich finde ja, ich habe mal einen Spruch gelesen, Schreiben lernt man nur durch Schreiben. Ist das richtig?
Man entwickelt sich, glaube ich, daran. Aber diese Freude, das ist, glaube ich, in den Genen. Es ist ja so, dass etwas, das man ganz gut kann, zur Stärke wird, je mehr man es macht. Da gibt es ja auch diese 10.000-Stunden-Theorie mit den Geigenspielerinnen oder Klavierspieler. Einer, der 10.000 Stunden übt, wird auch gut.
Ja.
Und auf diesem Weg innerhalb der 10.000 Stunden entscheidet sich dann. Einige steigen aus, weil sie keinen Spaß daran haben, keinen Erfolg damit. Und die anderen machen weiter und die haben dann oft ihren Weg gefunden. Und die Theorie kann man vielleicht auch aufs Schreiben übertragen.
Ach, faszinierend. Ja, spannend. Ich glaube, man kann das sogar noch viel mehr übertragen, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn du was gerne machst, musst du nicht unbedingt gut sein. Aber wenn du was gerne machst, wo dein Herz dran hängt und du es weiter verfolgst in deinem Leben, dann glaube ich, kannst du damit auch erfolgreich sein, was auch immer Erfolg für den jeweiligen oder die jeweilige ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es hat noch einen anderen Punkt.
Ja.
Also ich bleibe mal beim Schreiben, das wird aber auch für Schauspielen und Musizieren so sein. Es ist wichtig, jegliche Eitelkeit abzustreifen. Also etwas zu tun, um der Sache willen und darin aufzugehen. Um gar nicht an Erfolg zu denken und an Lob und Anerkennung, diese Eitelkeit komplett abzustreifen.
Mm.
Und wenn das gelingt, wird es auch gut.
Mm. Das ist schön, dass du das sagst, ja. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, in den Beruf zu steigen, also ich wollte ja unbedingt Schauspieler werden, aber nicht, weil ich den Beruf verstand, sondern weil ich dachte, ich werde reich und berühmt. Das war so mein, am Anfang, als man so, wenn man... Ja, weiß ich so, Anfang 20 ist, da denkt man so, ach ja, yippie. Und dann lernst du das erstmal richtig kennen, was das bedeutet.
Ja.
Also ich auch das Schreiben, ne? Das ist ja nicht, wenn man anfängt, dann denkt man so, ach ja, ich kann alles. Und dann, aber dann auch die Zusammenhänge zu erkennen und auch eine Dramaturgie reinzubringen in deine Geschichte, das ist ja schon was anderes als ein Schulaufsatz.
Das ist was anderes und vor allen Dingen die Figurenarbeit.
Ja,
ne?
Ja.
Besonders in der Belletristik spielen die Figuren ja eine Rolle. Und meine These ist, die dürfen nicht perfekt sein.
Mhm.
Also da muss das Leben dran schleifen können.
Mhm.
Die müssen stürzen und aufstehen. Und dadurch bieten die auch erst eine Identifikationsfläche fürs richtige Leben, also für die Leser und Leserinnen.
Schön, ja. Schön, dass du das sagst.
Ja.
Und jetzt muss ich doch nochmal, du hast quasi das Schreiben weiter verfolgt, auch in Berlin.
Ja.
Hast du dann, konntest du davon dann auch leben, wenn ich jetzt mal so naiv fragen darf? Also war das dein Brotjob auch, womit du deine Miete bezahlt hast? Oder war...
Na, ich habe ja erstmal diesen dann Halbtagsjob, da war ich alleinerziehend mit meiner Kleinen und bin dann aber, bevor sie geboren worden ist, bin ich 3 Monate nach Indien gegangen.
Ach, wie toll, wow.
Ja. Und habe auch die tibetischen Dörfer besucht, hoch nach Dharamsala, das hat aber da nicht geklappt, bin durch Indien gereist und wollte nach Indien. Also Indien liebt man oder es berührt einen nicht und ich habe dieses Land geliebt.
Wow.
Also, es war so spirituell und es hat mir ganz viel gegeben.
Wie lange warst du in Indien?
Ich war nur 3 Monate da, aber das hat mich erreicht. Und dann kam aber meine Kleine und ich dachte, das ist nun doch, ist ja jetzt einige Jahre her, ein ungesundes Land. Es ist ein ungesundes Land, heute nicht mehr, aber damals war es das, vor 20 Jahren.
Inwiefern meinst du das?
Es ist unhygienisch da gewesen. Also vor 20 Jahren kann man Indien nicht mit dem jetzigen Standard vergleichen. Und da dachte ich, ach, das lasse ich jetzt doch lieber sein. Und dann habe ich aber die Tuchfühlung zu unseren Partnern in Indien verloren, weil ich nicht mehr hinreisen konnte.
Ja.
Und habe mich dann selbstständig gemacht und Bücher konzipiert.
Entschuldige, warte, ich muss ganz kurz. Kann ich noch einen doppelten Espresso bekommen? Den will ich mir da rein. Dankeschön. So. Das macht so schön authentisch. Das ist ja faszinierend. Indien, ich war noch nie in Indien und ich fühle mich total hingezogen zu Indien, weil ich liebe es, indisch essen zu gehen. Ich finde, das Essen ist total toll hier. Ich meine, gut, du hast ja dieses riesige Land und der Norden ist anders als der Süden und der Westen ist wiederum anders als der Osten. Und du hast ja auch so viele Zeitzonen und die Menschen und alle Dialekte. Und das ist ja ein riesiges, faszinierendes Land für mich. Toll, dass du da warst. Also das ist noch ein auf meiner Bucketlist auf jeden Fall was, wo ich auf jeden Fall hin möchte, wobei ich auch mal wieder gewarnt wurde. Ich habe Asien besuchen können und habe da leider auch immer mal von der Straße gegessen, was meiner damaligen Freundin überhaupt nicht bekommen ist. Oder ich war in Tunesien längere Zeit und habe da auch von der Straße gegessen, das mir wiederum nicht bekommen. Und dann lese ich heute immer noch, dass in Indien ja auch viel Pharmazie hergestellt wird für den europäischen Markt, wo einfach die, sagen wir mal, die Hygienestandards doch anders sind als in Deutschland und deswegen auch viele Pharmaziekonzerne dort lieber herstellen. Und ich dann mal einen Artikel las, dass die antiresistenten Keime dort überhaupt nicht mehr durch Antibiotika aufgehalten werden können, weil eh schon alles verschrubbelt ist und das ganz, ganz schlimm ist.
Ja, also ich kann eben nur berichten, wie es damals war. Ja. Ich glaube das nicht. Also es ist komplett zweigeteilt. Es gibt Institutionen, Einrichtungen, wir haben ja da auch Schulen besucht, auch Krankenhäuser, wenn die privat finanziert sind, da können wir uns nach umdrehen. So sauber, so hygienisch und so teuer aber auch. Und dann gibt es eben die andere Seite von Indien auf der Straße. Und da habe ich in Al-Delhi gesehen, wie sie morgens um 5 die Leichen von der Straße auf den Lastwagen gekarrt haben. Also da wird einem schon ganz anders. Es gibt wirklich zwei ganz extreme Seiten. Und damit muss man klarkommen, wenn man dahin fährt.
Wie lange ist das her, als du das
letzte 20 Jahre.
20 Jahre hast du gesagt.
Ja.
Wow. Spannend. Ja, wäre interessant, jetzt nochmal hinzufahren und zu gucken, was hat
sich... Und zu gucken, was hat sich getan, ja.
Interessant, ja, spannend. Du hast ja den Vergleich auch ganz toll. Ach, krass. Dann warst du 3 Monate in Indien und dann bist du wieder zurück nach Berlin?
Und habe dann gedacht, die Stiftungsarbeit ist nicht mehr meine, habe mich selbstständig gemacht und gedacht, ich halb in der Stiftung, halb schreiben, ist beides nur halb gemacht und nichts richtig. Und habe mich dann für Schreiben entschieden.
Oh, wow.
Ja.
Und da, bis heute?
Bis heute.
Und davon lebst du quasi?
Ich konzipiere Sachbücher für Verlage, gebe Schreibbegleitung, davon lebe ich hauptsächlich.
Ach,
aber
als Co-Autorin Tätigkeit auch?
Ghostwriterin für Unternehmensbücher, da gehe ich dann in die Recherche und so eine Unternehmensgeschichte finde ich immer spannend. Ne?
Ja.
Wie ist die Person, die Gründerperson, verknüpft mit dann dem Weg, den ein Unternehmen nimmt?
Das ist ja interessant. Mhm. Das ist ja interessant. Und wirst du dann direkt von Unternehmen beauftragt?
Ja.
Und, ach, sehr spannend. Das habe ich noch nie gehört. Sowas ist ja toll. Und bist du durch... Wie ist da so ein Weg? Ich meine, schreibt man dich quasi an, weil du dir jetzt einen Namen dahingehend aufgebaut hast? Oder...
Das war, ich habe gedacht, wie fange ich das an und habe mir erst mal eine Website erstellen lassen. Und dann kam eine Anfrage von einer Müllbeseitigungsfirma in München.
Ach.
Und da sind wir in die Geschichte gegangen und dann kam dann raus, dass die früher Henker waren.
Henker?
Henker, das war also, das war eine ganz spannende Familiengeschichte, auch ein bisschen gruselig und bis heute sind die sehr erfolgreich in der Müllbeseitigung in München. Und wenn man dann einmal schreibt und das kommt gut an, dann entwickelt sich das wie ein Pendel.
Aber vom Henker zur Müllbeseitigung ist es auch schon wieder ein bisschen makaber lustig. Ist ja verrückt. Spannend, das ist ja interessant. Ah ja, interessant. Sag mal, und dann, du bist aber, dein Lebensmittelpunkt blieb dann auch Berlin.
Ja, soll auch bleiben.
Soll auch bleiben.
Unbedingt, ja.
Und du hast vorhin noch, das wollte ich noch fragen, um jetzt nochmal zurück zum Anfang zu kommen. Ja. Da hatte ich ja kurz erwähnt, dass du quasi auf mich kamst. Das fand ich total spannend. Hast du mal reingehört bei dem Podcast?
Ja, natürlich. Ich habe reingehört. Aufgefallen bist du mir durch die Werbung für Jedermann, die ja dann auch hier im Oktober in Berlin stattfinden wird. Und der Podcast gefiel mir, weil der so spontan ist. Halt ein Gespräch hier, wie wir sitzen beim Kaffee trinken. Ja, das gefällt mir. Und es geht natürlich auch in der Buch-PR darum, viele kleine Feuer zu legen, um gesehen zu werden. Deswegen habe ich dich angeschrieben.
Ja, vielen Dank. Ja. Also für mich auch mal interessant, weil ich mache auch mal wieder Hörspiele, unter anderem Van Dusen, und ich kriege immer nur sporadisch mal mit, wie viele Leute quasi das hören, oder es gibt mal eine Kritik oder hier und da mal ein Fan, der sagt, das finde ich echt toll oder ich fand das jetzt nicht so gut. Das ist aber sehr, sehr, vielen herzlichen Dank. Super, jetzt kam gerade der, ich habe mir nämlich das muss man vielleicht mal für unsere Hörenden hier mal sagen, ein Cappuccino mit Kokosmilch.
Ja, geschäumter
Jetzt ist die Kokosmilch aber so kalt, dass der ganze Kaffee so kalt ist, dass mir quasi hinten das alles wieder über den Rücken lief. Kalt. Und jetzt habe ich mir einen doppelten Espresso bestellt, der noch warm ist. Und den schütte ich jetzt mal in die Kokosmilch.
Also Kokosmilch und Espresso ist eine spezielle Kombination.
So, und jetzt mal gucken. Ja, ist wirklich speziell. Vielleicht zu viel Kokosmilch, egal. Aber auf jeden Fall bin ich wach.
Wie findest du denn sonst deine Gesprächspartner?
Ist ja mal eine interessante Frage.
Ja.
Na, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Nein, ich suche mir die ja, ich bin ja erstmal interessiert an Menschen. Ich finde Menschen spannend. Ich finde, klar, der Podcast lebt natürlich auch, wenn du mal einen, sagen wir mal, bekannteren Gesprächspartner hast oder Gesprächspartnerin oder mal eine weniger bekannte, weil ich finde, dadurch ist es immer eine sehr schöne Bandbreite, und ich hoffe ja irgendwann, da ist einfach mein, ich kriege ja hier auch nicht ständig so ein Feedback. Das ist ja, wenn du nicht einen dicken Sender oder ein großes Label hinter dir hast, dann ich kann zwar gucken, wie viel hören das so durchschnitt, da bin ich ganz gut dabei, aber ich mache das ja mehr oder weniger alles selber, weil ich Spaß habe an der Sache und an Menschen interessiert bin. Und mir persönlich ist egal, ob jemand berühmt ist oder nicht, das ist ganz Wurst. Aber ich glaube, um eine gewisse Aufmerksamkeit zu generieren, schadet es nie, auch mal vielleicht mal jemanden vermeintlich Bekannteren einzuladen. Mach doch, geh mal ans Handy, ist doch gut.
Nein,
so richtig.
Ich will da jetzt nicht dran.
Ist der ein Wecker? Doch,
nein.
Das ist so wichtig. Vielleicht ist es gerade.
Also,
ist alles
das
normal.
Ist jetzt leise, ich will es ja auch vorher leise stellen können.
Fände ich völlig in Ordnung. So gehört das, das Leben.
Ich habe es aber laut gelassen, falls du anrufst und mich nicht findest.
Ja, wir hatten ja lustigerweise, muss man hierzu sagen, wir beide sind ja auch zwei. Also du warst da ganz gut dabei. Und wir hatten uns du hast mich, glaube ich, über Instagram angeschrieben.
Ja.
Und ich habe dann auch reagiert und fand das ganz spannend. Und dann haben wir noch gemailt. Und dann hatten wir tatsächlich am 27. einen Termin im Juli. Den habe ich völlig verschwitzt.
Letzten Samstag.
Oh, du hast dich vorbereitet und alles. Und ich krieg deine Nachricht und denke, stimmt, weil wir hatten keine Nummern ausgetauscht. Und ich dachte so, oh weia, und ich glaube, ich habe dir bis jetzt noch nicht mal meine geschickt, das schicke ich danach. Mist, verdammt nicht. So, jetzt haben wir es aber zum Glück nachgeholt.
Jetzt haben wir es geschafft, ja.
Also ganz spannende Historie. So, jetzt, um auf die Frage final zu antworten, ich finde die Gesprächspartner sehr spannend und ich finde es immer ganz toll, weil ich natürlich vorbereitet bin, aber nie geskriptet. Das heißt, ich weiche auch immer von meinen Fragen ab, wo auch immer die Reise spontan hingeht. Und ich finde, für mich persönlich macht das diesen Podcast aus, weil ich dadurch immer, ja, so eine Wirklichkeit ablichte und wir auch immer, also ich hoffe, ich gebe dir auch das Gefühl, dass ich mich interessiere und auch hoffentlich für diejenigen, die das auch hören, vielleicht Fragen stelle, die spannend sind. Also du hattest vorhin so ein schönes Ding auch, dass du sagst, wir hatten ja kurz Schreiben, lernt man durch Schreiben und auch eine gewisse Erfahrung. Ah ja, süß, ja, da freut sich jetzt ein Hund, dass er geht.
Ein schöner.
Ja, Pudel, ne, oder sowas.
Ja.
Ja, niedlich. Und ich finde, ich mache den Podcast ja auch unter anderem, weil ich den Menschen da draußen ja irgendwie auch Mut machen will für irgendwas. So. Und wenn du dann diesen Podcast gehört hast, dann hoffentlich mit einem Lächeln oder mit einer Motivation rausgehst und sagst, ach, das mache ich jetzt auch. Oder ich fange einfach mal an. Oder so, dass es nicht so willkürlich ist. Ich meine, letztendlich ist es immer eine Geschmackssache alles. Aber das ist so meine Motivation, warum ich es überhaupt mache. Also spannende Persönlichkeiten zu fragen, wie sie ihr Leben leben und was sie ausmacht.
Also wo du gerade von Glück sprichst, es gibt eine Untersuchung, ich glaube sogar von den Vereinten Nationen. Was sind die Glücksfaktoren im Leben? Und wenn natürlich diese Basics abgedeckt sind, wie Frieden und Gesundheit und Bildung, auch finanzielle Sicherheit gehört dazu, dann kommen so weiche Glücksfaktoren. Und da ist von diesen Faktoren an Stelle 8, einmal im Leben ein Buch zu schreiben.
Ach was.
Ja, das ist ganz weit oben. Sehr viele Menschen haben eine Sehnsucht danach, ihre Geschichte aufzuschreiben oder die Geschichte, die in ihnen ist. Und das fand ich schön. Also schreiben macht auch glücklich.
Warum? Woran liegt das, meinst du? Warum will man das machen?
Ich glaube, ganz vielen wird in der Kindheit das Schreiben quasi abgewöhnt durch diesen Rotstift am Aufsatz. Mhm. Finde ich ganz gruselig. Also man gibt die Gedanken und die Wünsche aufs Blatt und dann kommt dann einer mit einem roten Stift und sagt Ausdruck und falsch und Reihenfolge stimmt nicht. Und das setzt bei Kindern, die da sensibel sind, eine Hemmung. Und die wird manchmal, ich merke das in meinen Workshops, wenn ich so Schreibworkshops gebe, bis im Erwachsenenalter nicht überwunden.
Wow.
Und dann sage ich, mach mal ein Freewriting. Das ist aus dem kreativen Schreiben. Und ich gebe dann eine Überschrift und die sollen eine Viertelstunde dazu schreiben. Aha. Den Krampf im Handgelenk ignorieren.
Ja.
Wenn Wort nicht einfällt, drei Punkte setzen, eine Viertelstunde schreiben. Und dann kommen die in ihre Fantasie, in die Kreativität. Ja. Und das kann sogar sein, dass da ein Tränchen fließt, weil die denken, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schreiben
toll.
Kann.
Das ist ja toll. Aber das ist schön, was du sagst, weil ich kenne das beim Schauspiel auch. Da gibt es auch Leute, die dich immer kritisieren, gerade auf den Schauspielschulen oder auch beim Singen. Jetzt bin ich bestimmt kein Sänger, das muss ich auch gleich sagen. Aber mir wurde auch oftmals immer wieder mitgeteilt, dass ich nicht singen kann.
Ja.
So, und irgendwann war das so fest in meinem Kopf, dass ich richtig Panik bekam. Und auch keine Lust mehr empfand. Und ich bin bestimmt, das weiß ich, kein Sänger. Das will ich nochmal unterstreichen. Aber ich glaube, dass jeder irgendwie auch mal einen Ton trifft. Und ich habe dann im Laufe meines Berufslebens dann auch auf der Bühne singen dürfen. Und es war auch mal so weit, dass die Leute nicht rausgerannt sind und haben gesagt, um Gottes Willen. Es war okay. Es war jetzt sicherlich nicht einer Platte würdig, aber für einen Bühnengesang reichte es. Und ich meine, ich bin ja auch kein Sänger, sondern ich bin Schauspieler. Das finde ich auch nochmal ein Unterschied. Ja? Oder auch beim Spielen, beim Schreiben höre ich das immer, beim Singen. Und auch beim Babys zum Beispiel können ja schreien. Bis zur Unkenntlichkeit. Die schreien, ohne heiser zu werden.
Ohne, dass die Stimme leidet. Die haben eine freie Stimme.
So. Und woran liegt es, dass die dann irgendwann nicht mehr oder heiser werden? Das ist doch faszinierend, weil wir sagen, hör jetzt bitte auf, Baby, mach doch mal jetzt leise, nicht so laut. Mhm. So, und auf einmal stoppen die sich quasi selbst. Und das ist doch interessant, oder?
Dann verengen sich die Stimmbänder, die schwingen nicht mehr.
Ja.
Die Schleimhäute an den Stimmbändern entwickeln sich zurück und irgendwann wird die Stimme dann heiser.
Ja, ist doch verrückt. Kommen wir mal kurz zu dir. Du hast ja mittlerweile, und unterbrich mich bitte, mindestens 3 Romane geschrieben, wobei einer jetzt ganz aktuell auch rausgekommen ist. Du kannst das, glaube ich, als E-Book bekommen.
Der kommt am 2.9. bei Drömer raus.
Bei Drömer raus. Gib mir nochmal die Unterschrift über den Titel.
Und morgen wieder schön.
Und morgen wieder schön. Eine quasi dokufiktionale Geschichte. Erzähl doch mal was darüber, das ist total spannend.
Die basiert auf einem wahren Leben.
Ja.
Und ich habe das mit meiner Fiktion gemischt.
Ja.
Und es geht um, die Geschichte spielt zwischen Paris und Berlin.
Aha.
Es geht um Mode.
Ja.
Um die Suche nach der Formel für Schönheit.
Aha.
Meine Friseurin macht sich auf, um für Karl Lagerfeld die Frisuren zu zeichnen. Die bricht aus einem kleinen Eifler Kaff auf. Aber Karl winkt ab und da beginnt ihr Weg. Und sie sucht diese Schönheit in der Haute Couture, im Louvre, in diesen Gemälden der Künstler der Renaissance, die also mit Licht und Schatten und ganz teuren Farben gearbeitet haben, um Schönheit zu malen. Findet sie nirgendwo. Und sie wird sie sehr viel später finden hier in Berlin. Da begleitet sie nämlich Frauen mit Haarausfall.
Aha.
Und das ist die wahre Geschichte während einer Chemotherapie nach Diagnose Brustkrebs.
Wow.
Und diese Frau hat mich, ich kannte sie, war mit ihr befreundet.
Das war tatsächlich eine Friseurin?
Sie wohnt hier, um die Ecke hat sie gewohnt und hat auch ihren kleinen Laden gehabt am Ludwig-Kirch-Platz.
Wie hieß sie?
Elisa Leimbach. Ach. Da hat das ZDF drüber berichtet, RBB Kultur, in Myself, in der Bella, also ganz viele Brigitte Modezeitschriften. Da gab es einen hinteren Raum und da sind die Frauen zu ihr gekommen und sie hat umarmt, getröstet, geholfen. Ach. Die hatte ein riesengroßes Herz.
Du hast sie noch getroffen?
Ich war mit ihr befreundet, ja. Ja, ganz am Anfang, als ich in Berlin war, haben wir uns schon kennengelernt.
Ach, also in den 2000ern.
Genau.
Sehr spannend. Und bist du da rein, weil du auch zum Friseur wolltest? Oder wie?
Ja, ja. Wir haben, als wir hier in Berlin waren, diese Szene-Cafés
ja.
mal alle ausprobiert. Und ich saß mit einer Freundin in der Paris-Bar und eine sehr schicke Frau neben mir. Und dann habe ich wohl etwas zu laut gesagt, die Haare sind toll.
Ja.
Und die gab mir beim Rausgehen die Visitenkarte von Elisa Leimbach.
Ach.
Und da bin ich hin und so haben wir uns kennengelernt.
Ach, und das war deine Hauptfigur, die quasi in dem Roman...
Das ist meine Amanda, meine Hauptfigur. Ah. Ihr Weg, den zeichne ich nach. Und Elisa sagte damals, schreib meine Geschichten auf, damit die bleiben.
Ach, süß.
Und das hatte ich damals gemacht und jetzt ist der Roman daraus entstanden.
Wow, gibt es da noch mehr, weil du sagst Geschichten, gibt es da noch viel mehr zu
berichten? Ja, das sind natürlich viele Schicksale und jedes Schicksal hat den eigenen Weg. Und was ich mit meinem Buch eben sagen will, ist, wie wichtig das ist, dem Schicksal die Stirn zu zeigen. Mhm. Also Mut zu haben und Hoffnung und immer wieder aufzustehen, egal was da passiert, es lohnt sich. Das ist so die Botschaft, die meine Geschichte transportiert.
Stark.
Mhm.
Wo kann ich dieses Buch dann erwerben, wann und wie? Sagst du am 2.9.?
Am 2.9. Es erscheint bei Drömer.
Drömer? Ja. Und kann ich das auch über andere Portale wie Amazon oder so?
Ja, und im Buch, Buchhandlungen, es wird eine Lesung bei Thalia geben, bei Dussmann. In einem Zweithaar-Perückenstudio, Sunny Moon Hair hier in Berlin.
Toll.
Ja.
Wie heißt der Titel nochmal bitte?
Und morgen wieder schön.
Marie Sand. Klasse. Also das heißt, da kann ich auch, wenn ich dich google, finde ich auch, komme ich auf deine Homepage und kann da auch nochmal. Das ist ja Wahnsinn. Stark, berührt. Das ist toll. Nochmal kurz zu deinem Namen, Marie Sand. Das ist ja, ist das ein Künstlername? Oder ist es dein...
Es ist mein Pseudonym. Ist
wunderschön, ja. Ja, ja. Ich meine, der klingt so
Also
schön.
Marie ist mein Zweitname.
Ja. Wir verraten jetzt aber nicht mehr. Das ist nein, wunderbar. Gut, ist gut so. Muss man auch nicht. Nein, ich war mir nicht sicher, weil könnte ja auch dein richtiger Name sein. Marie ist ja dein richtiger Name. Marie Sand. Das waren jetzt so schöne Worte. Du hast mich jetzt gerade so abgeholt. Eigentlich wäre das jetzt perfekt zu enden, weil das ist so, weißt du, du hast so Mut gemacht und ich finde, ich habe jetzt so Lust auf diesen Roman nochmal reinzugucken. Sag mir mal, wo war dieser Laden? Gibt es den noch hier oder dieses Geschäft?
Den gibt es leider nicht mehr, weil sie lebt nicht mehr.
Ja.
Das ist gegenüber einer kleinen Buchhandlung, die auch eine Rolle spielt, eine kleine Nebenrolle in dem Roman. Shakespeare heißt die Buchhandlung. Also mitten auf dem Ludwig-Kirch-Platz gegenüber von der St. Ludwig-Kirche.
Spannend. Vielleicht noch eine Frage, die ich vielleicht noch ganz spannend finde. Also damit erstmal ganz viel Erfolg.
Danke.
Ich würde das gerne mal weiterverfolgen. Und wahrscheinlich müssen wir uns nochmal wieder hören, um mal danach zu hören, wie ist das überhaupt gestartet? Was sind deine nächsten Projekte? Aber du hast nochmal kurz zu Berlin. Jetzt hast du ja Berlin in den 2000ern kennengelernt und jetzt sind wir so 20 Jahre später. Was hat sich denn für dich Berlin spezifisch positiv oder negativ auch verändert?
Ich lebe nach wie vor gerne hier. Ich finde, Berlin ist nach wie vor bunt und multi. Und jeder, glaube ich, findet hier seinen Raum zu leben. Man kann in der Idylle leben und auch mittendrin in der Stadt mit allen Facetten, die diese Stadt bietet. Und das mag ich an Berlin. Ich weiß gar nicht, welche Stadt das sonst noch bietet.
Innerhalb Deutschlands.
Innerhalb Deutschlands, ja.
Spannend. Und vielleicht doch noch die Frage vorab. Hast du oder was erwartet uns vielleicht von dir zukünftig? Kannst du darüber schon was sagen?
Ich hoffe dann demnächst den vierten Roman.
Wow.
Der ist geplottet, da ist das erste Kapitel geschrieben und Es fällt immer ein bisschen schwer, ein Buch abzuschließen. Und dann geht es nicht, dass sofort, also ich kann es jedenfalls nicht sofort, das Neue anzufangen, sondern dieses Buch besonders hat mich so emotional auch gefangen genommen, dass ich da erstmal auch noch gar nicht raus will. Ich will da noch eine Zeit in dieser Geschichte bleiben.
Verstehe ich. Toll. Wow, ne, da spricht ja deine Leidenschaft auch. Ne? Da schreibst du ja nicht wegen des Schreibens, sondern du schreibst, weil du schreiben willst, weil du das lebst. Und das finde ich so toll. Das ist so.
Wie geht das denn Schauspielern? Wenn du eine Rolle hast und du denkst, das ist meine Rolle, die ist in meinem Herzen, in jeder Zelle, kommst du dann sofort in die nächste Rolle?
Ich will mal anders antworten. Nee, wenn ich was wirklich gerne spiele, dann hänge ich da auch noch nach, aber ich stehe ja auch mal wieder hinter der Kamera oder hinter der Bühne als Regisseur oder als Produzent und ich merke immer, dass ich eine Zeit kreieren will und zwar nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für das Ensemble und letztendlich auch für mich. Und diese Zeit ist für mich immer die größte Währung. Wenn wir es schaffen, und wir waren aktuell mit dem Jedermann gerade in Weimar, das waren 2 Wochen, das waren 5 Tage Probe, das war eigentlich unglaublich. Und wir haben 6 Vorstellungen gespielt und wir hatten jede Vorstellung, waren die Leute, und ich rede jetzt mal, sagen wir mal, für die meisten. Ich kann natürlich nicht für alle immer reden und sicherlich gibt es auch mal ein paar, die was zu kritisieren haben. Darum geht es jetzt gar nicht, sondern allgemein kam das immer an. Es haben gerade auch Open Airs für mich immer so eine Königsklasse, weil du so abgelenkt bist und Leute kamen im Anschluss an die Vorstellung zu mir und hatten Tränen in den Augen, fühlten sich abgeholt und waren total emotionalisiert. Das Ensemble, selbst die Komparsen kamen und fühlten sich so dazugehörig. Ich hatte eine gehbehinderte Person noch dabei und sie kam noch an und drückte mich und sagte, danke für diese schöne Zeit. Ich fühlte mich so wertgeschätzt, so abgeholt, wie ich es normalerweise nie habe im Berufsleben. Ich werde immer nur außen vor gehalten oder man sagt zu mir, ich kann das nicht. Und es war ein Team. Also egal, ob du Komparse, Hauptdarsteller, ob du Technik, also wir waren ein Ensemble, ein Team. Und das hat mich so berührt und ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Energie auch überschwappte auf die Zuschauer. Und Das ist eigentlich meine Währung. Ich meine, natürlich muss ich auch alles bezahlen, ich muss Mieten bezahlen, ich muss Gagen bezahlen, aber das ist nicht mein Ansporn, sondern
das
Ansporn,
sind die besonderen Momente, die Perlen, die man sammelt. Ja.
Das war wirklich so. Und es war so schön, Marie, dass ich, das ist mein Motor, warum ich das überhaupt machen will und immer wieder mache. Egal, ob es ein Film ist oder ein Theaterstück, ich will versuchen, eine Art Event zu kreieren, wo man wirklich was mitnimmt. Weil ich finde, das, an dieser Stelle sage ich das immer wieder, man erinnert sich nie an das, was man verdient hat. Es sei denn, es ist so exorbitant viel oder gar nicht. Aber du erinnerst dich meistens an die Zeit, die du verbracht hast. Entweder weil sie besonders schlecht war oder besonders schön. Und ich will meistens dafür sorgen, dass sie besonders schön war, weil ich glaube immer, das war. Ach, du hast jetzt eine Träne von dir gefallen.
Aber das ist mein. Weil mein Auge war anstrengend.
Schließ es doch. Die Illusion, dass jetzt eine Träne kam, die passt jetzt perfekt. Ach, schön, genau an der Stelle. Ja, nee, aber das ist für mich, das klingt jetzt sehr naiv und es ist auch immer sehr schwer. Natürlich, mir sind auch die Tränen gefallen nach der letzten Vorstellung. Wir haben noch eine Zugabe sozusagen gespielt und die Leute sind aufgestanden, haben geklatscht und sind mitgegangen und ich habe so geweint, weil ich, der ganze Druck fiel natürlich auch ab. Es war ein Erfolg. Es war ein Erfolg, weil wir die Leute erreicht haben. Es ist nichts Schlimmes passiert. Der Wettergott spielte mit. Es war einfach eine runde Sache. So,
weißt und das du? Bleibt.
Das bleibt.
Das trägst du mit dir. Das ist ein Teil von dir.
Ja.
Ja, schön.
Und das ist so, das erfüllt mich dann mit Stolz, wo ich sage, hey, wir haben es geschafft. So. Wir dürfen nächstes Jahr wiederkommen. Und es ist so schön, wenn ich dich dann oder dir zuhöre, wenn du sagst, du schreibst aus dieser Leidenschaft heraus und du hältst auch noch an dieser Geschichte fest. Du kannst jetzt nicht gleich den Stift ablegen und noch was Neues schreiben, sondern man macht. Bei mir ist es genauso. Dieses Theaterstück ist jetzt, ich kann jetzt auch nicht sofort was Neues machen. So. Oder auch einen Film, wenn ich den abgeschlossen habe, dann hänge ich da auch nach. Und das auch meistens, wenn ich was gespielt habe. Ich hänge da noch nach. Das ist noch, ich bin ja keine Maschine, die dann so, ach, jetzt was Neues.
Genau.
Ja. Spannend. Marie, also wir müssen uns auf jeden Fall wieder sehen und hören. Das ist das sehr, sehr, sehr schön mit dir. Es ist ganz spannend, dich kennengelernt zu haben, auch nur wenn das jetzt hier knapp eine halbe Stunde war. Du bist eine ganz tolle, positive Person. Ich finde es total spannend. Vielleicht komme ich mal zu dir in den Schreibkurs, finde ich auch interessant. ich schreibe ja auch immer mal wieder und finde, das ist auch ein ganz tolles Medium. Ich habe auch mit einer Co-Autor bei einer ganz tollen Kollegin, der Valeska Rion. Da haben wir jetzt auch eine Veröffentlichung. Natural Red 4 heißt das Ding. Und das war für mich auch ganz spannend, weil ich da so eingestiegen bin und sie mich da so abgeholt hat und wir uns da ganz toll ergänzt haben. Und ja, also ich drücke dir ganz doll die Daumen für alles, was da noch kommt.
Danke.
Für die Veröffentlichung jetzt Anfang September. Ich verfolge das auf jeden Fall weiter. Wir bleiben in Kontakt. Mhm. Ich gebe dir noch meine Nummer. Mhm. Und wir hören uns von mir aus sehr, sehr gern wieder. Ja, bleib gesund, ist das Wichtigste. Überanstrenge die Augen nicht. Mein Ohr ist so ein bisschen überanstrengend, mein rechtes. Vielleicht muss ich doch noch zum... Vielleicht gehen wir beide gemeinsam
wir
jetzt
beide zum Arzt.
Gibt es hier irgendwo einen?
Sowieso.
Gibt es hier einen? Ich müsste wirklich mal mein Ohr kontrollieren lassen. Ja, und euch da draußen wünsche ich auch alles Gute und denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Danke, dass ich hier war. Danke, tschüss.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeland.